Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe dich, Ralf, glaube vor einem Jahr darum gebeten, über dieses Thema predigen zu dürfen, weil ich bei mir selber und bei der Begleitung von Menschen feststelle, wie entscheidend das ist, dass wir verstehen, wie Versuchung funktioniert, um angemessen mit ihr umgehen zu können. Und mich beschäftigt in dem Zusammenhang ein Text aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Wir lesen das gleich miteinander. Da heißt es: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt kommt eine Aufzählung, die wir uns gleich gemeinsam genauer anschauen wollen. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier ist von drei Dingen die Rede. Auf der nächsten Folie habe ich das praktisch nummeriert. Liebt nicht die Welt und so weiter. Und dann kommt erstens die Begierde des Fleisches, zweitens die Begierde der Augen und drittens der Hochmut des Lebens. Das ist das, wovor der Apostel Johannes warnt. Und nochmal ein bisschen schematischer dargestellt auf der nächsten Folie, diese drei Dinge, Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und Hochmut des Lebens. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, das ist jetzt natürlich ganz wörtlich übersetzt. Irgendwie fühlt man sich da vielleicht nicht unmittelbar angesprochen durch so, ja, krasse Worte. Begierde nimmt ja wahrscheinlich kaum mehr jemand in den Mund, außer bei irgendeiner schlimmen Sucht. Ich habe mal versucht, das so wiederzugeben, dass es vielleicht ein bisschen nahbarer ist. Das wäre die nächste Folie. Ich könnte sagen, es ist die Gier nach körperlicher Befriedigung. Die Gier danach, vor anderen gut dazustehen und ihre Anerkennung zu bekommen und die Gier nach Überlegenheit und Macht. Und vielleicht wird es da schon ein bisschen so, dass wir sagen, hoppla, ich dachte, ich sei gerne betroffen, aber wenn du das so übersetzt, könnte es doch sein, dass es da Spuren auch der Versuchung für mich gibt. Jetzt taucht in diesen Versen ja dreimal das Wort Gier oder Begierde auf und das ist irgendwie ein ziemlich unangenehmes Wort, zumindest ich gebrauche das nicht gern. Und es taucht nicht bei dem Prahlen des Reichtums, wie es wörtlich heißt, auf, aber dahinter steckt eben diese Gier nach Überlegenheit und Macht. Und insofern hat Versuchung immer irgendwie mit Gier zu tun. Und jetzt ist vielleicht kein Zufall, dass wir in der westlichen Welt dieses Wort Gier oder Begierde eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen. Also ich kenne das selten, ich weiß nicht, ob du in einem Schulbuch oder in einem Zeitungsartikel das Wort Gier oder Begierde finden wirst, sondern wir verwenden es vielleicht in krassen Formen von Sucht oder Abhängigkeit, da sprechen wir von Gier oder Begierde. Wir hatten vor kurzem in der Gruppe jemanden, der aus seinem Urlaub erzählt hat und dann hat die Person beschrieben, dass sie plötzlich ganz unzufrieden wurde, weil sie spürte, boah, ich kann in dem Urlaub gar nicht all das Schöne machen, was ich machen will. Und wir haben einen sehr offenen, sehr liebevollen, aber eben auch sehr offenen Umgang in der Gruppe miteinander. Und ich sagte, ja, das ist das, was die Bibel Begierde nennt. Und dann war kurz die Person, wiederum, das ist möglich in der Gruppe, das ist überhaupt kein Affront, sondern wir gehen sehr liebevoll, aber wir gehen auch sehr offen miteinander um, wenn wir Dinge wahrnehmen. Und die Person sagte, so habe ich das noch nie gesehen. Und da dachte ich, ja genau, wir entdecken das an manchen Stellen gar nicht, obwohl es eigentlich da ist. Und vielleicht fange ich bei mir an. Ich bin Schwabe, mit Überzeugung. Und Schwaben sind nicht gierig, per Definition. Wir Schwaben, wir sind höchstens sparsam. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied zwischen Sparsamkeit und Gier. Was ist denn Sparsamkeit für mich als Schwaben? Ja, Sparsamkeit ist, ich will für möglichst wenig Geld möglichst viel kriegen. Das hat mit Gier natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Jetzt, vielleicht wird das deutlich, wenn wir uns mal in andere reinversetzen. Stell dir mal vor, du bist ein Handwerker oder du bist Künstler und du stellst was her Und es kommt jemand in deinen Laden, oder ja genau, stell dir vor, du stellst was her. Es kommt jemand in deinen Laden, du hast Dinge liebevoll mit Einsatz, mit Kreativität gemacht und der sagt, du, ich möchte möglichst viel von dem, was du da hast, aber ich möchte möglichst wenig dafür bezahlen. Wie würdest du da gehen? Ich finde das gierig. Ich finde das lieblos. Ich finde das furchtbar. Ups. Das ist gierig. Und jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Leute hier, die sagen, Moment mal, Daniel, das ist Marktwirtschaft. Ich sagte doch, dass wir dem anderen nur andere Namen geben. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber wenn das Marktwirtschaft ist, dann funktioniert sie deshalb so gut, weil sie auf der Gier des Menschen beruht. Es müssen ständig neue Bedürfnisse geweckt werden. Und Bedürfnisse ist ja nicht schlecht, nur ich befürchte, wir wecken Gier und nicht Bedürfnisse. Und ich nehme ein anderes Beispiel, auch wieder von mir. Nachdem ihr jetzt wisst, dass ich nicht gierig bin, sondern ein sparsamer Schwabe. Ich bin nicht gierig, ich habe einen guten Geschmack. Ich mag gern Schwarztee. Aber der fair gehandelte Schwarztee, der schmeckt einfach nicht so gut wie der, den ich am liebsten mag. Und irgendwann vor einem halben Jahr dachte ich mal, das ist schon ganz schön krass, Daniel. Im Mittelpunkt steht, dass es was gibt, was mir besser schmeckt und nicht, ob diese Menschen das bekommen, was sie fürs Leben brauchen. Ich bin nicht gierig, ich habe nur einfach einen guten Geschmack. Oder? Und deswegen hat sich Gier, finde ich, ganz schön gut versteckt in meinem Leben. Und ihr müsst wissen, oder wir sind nicht gierig, wir sind nur anspruchsvoll. Wir möchten gern die Erdbeeren im Januar und die Kiwis von der anderen Seite der Erde, wobei die gibt es auch in Italien, habe ich gehört. Vor kurzem las ich in der Schule, eine Schule hat einen Elternbrief rausgegeben, da war eine Kindertagesstätte, bitte geben Sie Ihren Kindern nur heimisches Obst mit, wie Äpfel und Bananen. Da sind wir schon. Wir sprechen viel lieber von Bedürfnissen. Und ich sage nicht, dass das dasselbe ist, aber wir tun so, als sei es dasselbe. Bedürfnisse und Gier ist was anderes. Und wir lesen im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 4, in seiner Güte, wir kommen auf den Text jetzt und wir kommen am Ende der Predigt nochmal auf ihn zu sprechen. In seiner Güte hat Gott uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und jetzt schreibt Petrus, wir kommen am Ende der Predigt nochmal genau auf diesen Sachverhalt, gestützt auf sie, also auf diese Zusagen, könnt ihr der Zerstörung oder dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund der Begierden ausgeliefert ist. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, die Zerstörung in dieser Welt kommt ganz wesentlich durch die Gier des Menschen. Und zwar sowohl zwischenmenschlich als auch global. Und hier steht, die Zerstörung dieser Welt, vor allem die Zerstörung deiner eigenen Seele, kommt durch die Gier in uns. Und hier, da reden wir nachher drüber, Petrus schreibt, Leute, ihr könnt denen widerstehen, gestützt auf die Zusagen Gottes. Die Grundlage, diesen Begierden zu widerstehen, sind die Zusagen Gottes. Wir halten uns nochmal diese drei Versuchungen grundlegend vor Augen. Ich habe die nochmal auf der Folie, auf der nächsten. Die Gier nach körperlicher Befriedigung, die Gier danach, vor anderen gut dazustehen und ihre Anerkennung zu bekommen. Und die Gier nach Überlegenheit und Macht. Und ich bin fest davon überzeugt, ich werde das auch in der Predigt versuchen klarzumachen, diese drei Dinge haben sich, seit es Menschen gibt, nicht verändert. Wir werden nachher in den Garten Eden zurückblenden, wir gucken uns gleich genauer die Versuchung Jesu an, es ist immer dasselbe. Immer. Und wir lesen deshalb mal die Versuchungsgeschichte von Jesus, Matthäus 11, 1 bis 10. Ich glaube, 10 habe ich hier. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinausgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Um was für eine Versuchung geht's? Es geht um, und jetzt gib mir ein bisschen Zeit, das klingt zuerst mal nicht nach Gier. Wenn du 40 Tage nichts gegessen hast, würden die meisten von uns sagen, das ist doch ein normales menschliches Bedürfnis. Ist es auch, keine Sorge. Geht nur darum, wir müssen nachher gucken, wo endet das körperliche Bedürfnis und wo beginnt die Gier. Die Versuchung ist, dass Jesus der Gier nach körperlicher Befriedigung nachgeht. Das ist seine Versuchung, in der er steht. Der Hunger ist nicht das Problem. Die Versuchung, sich das zu nehmen, wir kommen noch drauf. Dann geht die Versuchung weiter von Jesus. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das ist die Gier danach, vor anderen gut dazustehen, um ihre Anerkennung zu bekommen. Jesus war ein Mensch wie wir. Der sehnte sich wie du und ich danach, als der erkannt zu werden, der er wirklich ist. Das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, dass wir erkannt werden, wie wir wirklich sind und Menschen uns dafür schätzen, wer wir sind. Das kannte Jesus genau wie du und ich. Und der Teufel sagt, du guck mal, ich habe eine gute Idee, wie du das hinkriegst, dass Leute dich schätzen für den, wer du bist. Wir machen hier ein richtig schönes Szenario, du wirfst dich hier runter und alle werden sehen, weil ein Engel Gottes kommt und dich aufhängt, alle werden sehen, du bist der Sohn Gottes. Und hier seht ihr es schon ziemlich scharf. Das Bedürfnis danach, als der erkannt zu werden, der ich bin und als der wertgeschätzt zu werden, das ist doch nicht das Problem. Es mir auf meine Art zu nehmen, die Gier danach, ich brauche das, ich nehme es mir. Und ich finde Wege, es mir zu besorgen. Die ist das Problem. Und dann heißt es, und wiederum, Jesus sprach, zu ihm wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist dann, und dann kommt die nächste Versuchung. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und wieder wird Jesus getriggert, ist ein Mensch wie wir, hat das sündige Fleisch angezogen, ohne je zu sündigen. In ihm lebt die Möglichkeit, wo ich will Macht und Überlegenheit haben. Und glaub mir, inzwischen kenne ich mich gut genug und ich habe auch genügend Menschen begleitet, um zu wissen, auch diese Gier lebt in jedem noch zurückhaltenden, schüchternen kleinen Mädchen. Manchmal ist geradezu die Zurückhaltung und das ich gebe nichts von mir preis, die Art von Überlegenheit, die jemand, der zurückhaltend ist, lebt. Ich gebe nichts von mir preis. Ich bin ganz zurückhaltend. Ich sage nichts. Und damit halte ich mich überlegen. Ist es falsch, den Wunsch zu haben, Dinge zu gestalten, Aktionsspielraum zu haben, Einfluss zu nehmen? Überhaupt nicht. Das ist ein normales menschliches Bedürfnis. Aber wenn ich es mir nehme. Und ihr seht schon, die Grundstruktur der Versuchung, Jesus heißt, es heißt von Jesus in Hebräer 4, Vers 15, er wurde in allem versucht wie wir. Er hat genau dieselben drei Versuchungen erlebt, denen wir ständig ausgesetzt sind und er ist ihnen extrem ausgesetzt gewesen. Und wir gehen kurz in den Sündenfallbericht rein, um zu sehen, es war noch nie anders, seit es Menschen gibt. Als Eva mit dem Gedanken umging, hat sie genau dieselben drei Versuchungen erlebt. Und wir schauen das kurz an. 1. Mose 3, Vers 6 ist das, glaube ich. Und die Frau betrachtete den Baum, da müssen wir nachher noch drüber reden, warum der Satz in der Bibel steht, warum das wichtig ist, dass sie den offensichtlich länger gedankenverloren anschaut. Schaut ihn einfach an und macht sich so ihre Gedanken und sieht, dass der Baum erstens gut zur Nahrung ist. Und was erinnert ihr euch das? Erste Versuchung, Gier nach körperlicher Befriedigung. Das wird ja richtig gut schmecken. Schon damals im Garten Eden war das die erste Versuchung. Das zweite, dass er eine Lust für die Augen war. Das ist genau dieselbe Wendung, die wir im 1. Johannes 2 finden. Wobei es da, genau, seht ihr das, in der Stelle gibt es wie zwei Seiten. Lust der Augen heißt, boah, ich hätte es gerne, meine Augen finden das attraktiv, aber ich möchte auch attraktiv erscheinen. Da gehört offensichtlich beides dazu. Und das Dritte ist, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und Einsicht heißt, ich weiß Bescheid. Und das ist, glaube ich, kein zufälliges Sprichwort. Wissen ist Macht. Wenn du derjenige bist, der Bescheid weiß, der weiß, wie es geht, der weiß, was richtig ist, weil er weiß, was falsch ist, bist du derjenige, der überlegen ist. Das sind schon im Garten Eden, ist das die Grundstruktur der Versuchung. Und Jesus hat sie so erlebt und Johannes beschreibt sie und sagt, das ist die Welt. Also ich bin als Christ in einer Zeit aufgewachsen, wo man noch jemand vor der Welt gewarnt hat. Und man hatte bestimmte Bilder, was die Welt ist, bestimmte Kinofilme, bestimmte Hobbys und Aktivitäten. Und manchmal wünschte ich, wir würden ein bisschen mehr von der alten Zeit haben, weil manchmal denke ich, Christen machen heute genau dasselbe wie Nicht-Christen manchmal. Nur das Missverständnis damals war, dass man der Welt entgehen könnte, wenn man bestimmte Aktivitäten vermeidet. Johannes sagt nicht, dass das, was in der Welt ist, bestimmte Kinofilme und Hobbys sind, sondern er geht tiefer und sagt, nee, was die Welt kennzeichnet, ist die Gier nach körperlicher Befriedigung. Es ist der Wunsch, etwas zu haben, was ich attraktiv finde und von anderen anerkannt zu werden. Und es ist die Gier nach Überlegenheit und Macht. Und lasst uns jetzt nochmal geschwind in die Versuchung von Jesus reingehen, um das klar zu machen, um das scharf zu unterscheiden, wo hört das Bedürfnis auf und wo fängt die Begierde an. Also wenn du 40 Tage nichts gegessen hast, würde ich sagen, ist Hunger zu haben ein normales menschliches Bedürfnis, richtig? Also wer wollte Jesus verdenken, dass er Hunger hat? Aber wie ich vorher schon sagte, der Hunger ist nicht das Problem. Es geht darum, es dir zu nehmen, was dir Gott in dem Moment nicht geben will. Und das macht schon klar, dass das, wie wir in der westlichen Welt Gier definieren, für uns ist ja Gier geradezu mit Maßlosigkeit assoziiert. Wenn wir sagen, jemand ist gierig, dann meinen wir, der kann nicht genug kriegen. Oder eigentlich ist Gier und Maßlosigkeit geradezu ein Synonym. Aber das ist in der Bibel gar nicht, das ist die Folge der Gier, Maßlosigkeit. Aber die Gier ist, dass du dir etwas nehmen willst und auf einem Weg nehmen willst, wo Gott sagt, nein. Das macht die Gier aus. Noch nicht mal, dass du das Falsche an sich willst. Es war nicht falsch, Brot zu wollen. Es war falsch, es sich zu nehmen auf einem Weg, von dem Gott sagte, Jesus, ich möchte es dir nicht auf dem Weg geben. Ich will dich nicht auf diesem Weg satt machen. Und ganz ehrlich, wie viele von uns leben in dem wachen Bewusstsein und der ehrlichen Frage des Herzens, Herr, gibst du mir das? Wie viele von uns nehmen sich wie selbstverständlich in ihrem Alltag in allen Bereichen die Dinge, von denen sie denken, das brauche ich halt jetzt? Und kommen dann immer auf die Idee zu sagen, Herr, bist das du, der mir das gibt? Ich mache ein Beispiel. Ich sage nicht, man muss es so machen. Aber der das Willert hat in seinen 40 Jahren nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Das war sein Ausdruck von, ich lebe von dem, was Gott mir zuteilt. Nochmal, ich sage nicht, das muss so aussehen, aber es war seine Art auszudrücken, ich lebe von dem, was Gott mir schenkt und mir zuteilt. Das fanden andere lächerlich. Der hat ja an der Uni gelehrt, wenn du dir die Inflation vorstellst, 40 Jahre. Aber er sagte, nee, für mich ist das Ausdruck davon, was Gott mir zuteilt, das ist gut. Ich gehe jetzt um der Zeit willen nicht nochmal die einzelnen Dinge durch, vielleicht nur ein paar Gedankensplitter noch. Stellt euch das vor, die Sehnsucht von Jesus tief verstanden zu werden. Das heißt ja erkannt werden, tief verstanden werden als der man ist und was einem wichtig ist. Es lag so nahe, ein spektakuläres Wunder zu tun, das mit der Tempelgeschichte da sich runterzuwerfen, um anerkannt zu werden, um endlich mal als der wahrgenommen zu werden, der er wirklich ist. Ist an diesem Bedürfnis, dass Menschen mich als den sehen, der ich wirklich bin, ist an diesem Bedürfnis irgendwas falsch? Gar nicht. Das hat doch Gott in dich reingelegt. Wir wollen erkannt werden. Das ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen. Nur wie viele Möglichkeiten gibt es am Tag, mir das zu nehmen, dass Menschen mir die Anerkennung geben, von der ich denke, die verdiene ich jetzt aber. Statt zu warten, dass Gott es dir auf dem Weg gibt, den er dir schenken will. Und genauso die Versuchung am Ende, wo Jesus versucht wird, Satan anzubeten, um alle die Herrschaft über alle Reiche der Welt. Ich meine, Jesus wird, das weiß er, die Herrschaft über die ganze Welt erben von seinem Vater. Es ist bestimmt nicht falsch, das zu wollen. Das entspricht ihm zutiefst. Da gibt es gar keine Herrschsucht in Jesus. Die Gier besteht darin, es sich auf Wegen zu nehmen, die sein Vater nicht für ihn hat. Ich glaube, es wurde deutlich. Und damit ist auch klar, ich muss zuerst mal, und für manche von uns ist das echt eine Herausforderung, ich muss ehrlich mit meinen Bedürfnissen sein. Ich muss sagen, stimmt, danach sehne ich mich. Und dann aber anhalten. Versteht ihr, für viele Christen, meiner Wahrnehmung nach, das ist mir von mir bewusst, aber auch von Menschen, die ich begleiten darf, für viele Menschen gibt es diesen Zwischenschritt, den bewussten Zwischenschritt, das Anerkennen oder Wahrnehmen, ich sehne mich nach etwas, ich habe ein Bedürfnis und ich nehme es mir, das ist so eins geworden in einer Kultur und in einer westlichen Welt, wo alles nur ein Klick entfernt ist. Wir nehmen uns manchmal noch nicht mal als bedürftige Wesen wahr, sondern greifen sofort zum Schokoriegel, zur Ablenkung, zu was weiß ich wie. Wir kommen manchmal noch nicht mal auf die Idee, ist das, was der Herr mir schenkt. Weil es ist ja immer so verfügbar. Und damit berauben wir uns der liebevollen Fürsorge Gottes, weil wir nicht stillhalten. Und vielleicht ist da auch schon klar, dass unsere Bedürfnisse nicht das Problem sind. Nur bedeutet es, und damit würde ich nochmal auf diese Liste kommen, ich habe ein paar Folien übersprungen, 1, 2, 3, du bist echt brillant, ich danke dir. Weißt du, wie du das machst? Brauchen wir prophetische Gaben bei euch, um Beamer bedienen zu können? Ihr habt die prophetisch Begabten am Beamer, das ist richtig gut. Ich gehe das nochmal durch. Natürlich gibt es diese natürlichen menschlichen Wünsche und Bedürfnisse. Essen, Trinken, Sexualität. Natürlich gibt es diesen Wunsch nach Anerkennung und Bewunderung. Und natürlich gibt es diesen Wunsch, ich habe es jetzt so formuliert, dass ich gestalten kann. Das Ganze bricht da, beim letzten habe ich es versucht auf den Punkt zu bringen, wo ich selber dafür sorge, dass es geschieht, wo ich andere dominiere, wo ich Überlegenheit lebe. Und plötzlich wird klar, wo immer ich diese Dinge mir selber nehme, zerstöre ich mein Leben und zerstöre ich Beziehungen. Und damit kommen wir auf das Kapitel noch, das ich unbedingt bringen will, weil das sehen wir schon im Garten Eden und Jakobus hat es so brillant ausgedrückt. Es gibt ein Förderband, auf das du trittst, wenn es um die Versuchung geht. Und wenn, das ist jetzt dieser kleine Satz von Eva im Garten Eden, da heißt es doch, sie schaute den Baum an. Und begann sie darüber nachzudenken. Da begann schon das Problem. Mensch, wenn ich da so stehe und mir das so anschaue, sieht schon schön aus. Sieht auch lecker aus. Und attraktiv. Und klug wird man dadurch. Merkt ihr, du bist aufs Förderband. Du bist auf die Rolltreppe und du bist selber draufgegangen. Und Jakobus beschreibt genau diesen Mechanismus in seinem Brief, Jakobus 1, 13 und 15. Er sagt, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, nämlich weil wir dem Bösen nachgegeben haben und es in Empfang genommen haben, bringt sie die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Also ich habe es auch da wieder versucht, schematisch zu machen, was wir hier in einem Text haben, in der Aufzählung, die direkt danach kommt. Zuerst mal besteht ein ungestilltes Bedürfnis. Das ist an sich noch nicht das Problem. Ich habe Hunger, ich sehne mich nach Anerkennung, ich möchte gern gestalten können. Und dann gebe ich dieser Begierde, also einem Weg, den Gott mir nicht eröffnet, aber der offen da liegt, mir das zu nehmen, dem gebe ich zuerst mal gedanklich Raum. Ich denke mal einfach nur drüber nach. Wie wäre denn das, wenn? Und da habe ich echt, in diesem letzten Jahr habe ich etliche Leute gefragt. Ich habe zum Beispiel Kontakt zu einem jungen Mann, der Ehebruch begangen hat. Und ich habe immer wieder gelehrt über die Bergpredigt und über das, was Jesus in der Bergpredigt über Ehebruch sagt. Und während ich gelehrt habe, habe ich immer gesagt, es gibt keinen Ehebruch im Affekt. Es gibt keinen Ehebruch im Affekt. Jesus sagt, die Dinge beginnen im Herzen. Und jetzt hatte ich mal jemanden, den ich fragen konnte. Ich sagte, du, ich lehre das immer, aber jetzt würde ich dich gern fragen, wie ist das? Wie war das ganz praktisch in deinem Leben? Stimmt das, dass du zuerst mal über Tage und Wochen, vielleicht sogar Monate, dem gedanklich Raum gegeben hast, bevor es dazu kam? Ich sagte, ja klar, natürlich. Das Ganze ist nicht eine Affektgeschichte. Du hast das, du bist mit dem gedanklich umgegangen. Wie wäre denn das, wenn, mit dieser Frau? Das überfällt dich nicht. Du gibst diesem Gedanken Raum. Ich habe mit einem Psychotherapeuten gesprochen, der sowohl brillanter Forscher ist, hat auch promoviert, als auch Jahrzehnte jetzt schon Praxis hat. Der sagt, es gibt keinen Selbstmord im Affekt. Es gibt keinen Selbstmord im Affekt. Du bist vorher gedanklich, was weiß ich, wie lange damit umgegangen. Es gibt auch, ich spreche jetzt nicht juristisch, ich spreche psychologisch, es gibt auch keinen Mord im Affekt. Du musst Hass und Ärger und Aggression in deinem Herzen kultiviert haben. Könnt ihr das nachvollziehen? Das kommt nicht einfach über dich. Wie Jesus in der Bergpredigt sagt, das Problem ist nicht der Mord. Es beginnt mit Wut, es geht weiter mit Ablehnung und es endet bei Verachtung und der gehört weg. Das sind Gedanken, die hast du kultiviert vorher, bevor es zur Tat kommt. Und in dieser Hinsicht findet genau das im Garten Eden eben auch statt. Die geht gedanklich damit um. Und das ist ja der zweite Schritt. An dieser Stelle hast du noch die Wahl, lasse ich den Gedanken zu, gehe ich dem nach, tue ich es wirklich? Und wir kommen gleich drauf, was das Gegenmittel ist, damit schließe ich dann. Und dann bin ich aufs Förderband getreten, ich bin auf der Rolltreppe und irgendwann habe ich dem so viel Raum gegeben, dass ich überwältigt werde. Ich gebe diese Begierde nach und sündige. Aber davor gibt es eine Geschichte. Ich kann nicht sagen, boah, die Begierde war so stark. Naja, die hast du gezüchtet, du bist mit ihr schwanger geworden, so sagt der Jakobus, und du hast die ernährt, du hast diese Frucht ernährt in dir. Das Baby ist in dir herangewachsen. Und dann, wenn du dieses Nachgeben mehrfach praktizierst, also wenn du der Sünde mehrfach Raum gibst, dann wird das zu dem, das dann, was Petrus sagt, es entfaltet seine ganze zerstörerische Macht. Es gibt den Rückweg, Gott sei Dank, das erlebt jetzt bei mehreren Leuten schon, die Jahrzehnte pornografieabhängig beispielsweise waren und binnen weniger Wochen frei wurden, weil Jesus einfach gnädig ist. Aber das muss erst gar nicht so weit kommen, dass du in irgendeine Gebundenheit. Es muss gar nicht kommen, wenn du verstehst, wie Versuchung funktioniert und wenn du an den entscheidenden Stellen sagst, nein. So, und jetzt gehen wir zurück, sind schon auf der Zielgeraden, 2. Petrus 1, Vers 4. Wieder den Text, den wir vorher hatten. In seiner Güte, ja, ich überspringe wieder. Dankeschön. In seiner Güte hat Gott uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und jetzt kommt es nochmal. Gestützt auf sie. Gestützt auf die Zusagen. Gestützt auf die Versprechen Gottes. Gestützt auf das, was er sagt. Dafür sorge ich in deinem Leben. Könnt ihr der Zerstörung entfliehen, das durch die Begierde in der Welt ist, und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Die Grundlage dafür, dieser Zerstörung zu entfliehen, die durch Begierde in unser Leben kommt, ist, dass du statt mit der Versuchung umgehst, mit versuchlichen Gedanken, mit den Zusagen Gottes umgehst. Ich kenne keine andere Wahl, damit umzugehen. Außer, natürlich gibt es körperliches Fliehen, flieht die Unzucht. Also ich gehe einfach körperlich weg von bestimmten. Ich bin einfach nicht anzutreffen an bestimmten Stellen. Aber die Hauptsache ist, meine Gedanken sind nicht dabei, wie wäre es und oh, das wäre doch auch eine Option und ich könnte mal und vielleicht ist einmal gar nicht so schlimm. Nee, meine Gedanken sind bei dem, was Gott sagt und was er verspricht. Und ich habe euch nur zwei Beispiele mitgebracht. Verse, die ihr oft gehört habt von mir. Wird auch nicht müde, selber mit denen umzugehen. und euch an sie zu erinnern. Wenn das stimmt, was wir im 23. Psalm beten, der Herr ist mein Hirte, wird mir an nichts fehlen, dann kann ich diesen ersten Satz auch so lesen, der Herr ist mein Hirte, ich muss mir nichts nehmen. Der Herr ist mein Hirte, ich muss mir nichts nehmen. Er lässt mich auf saftigen grünen Wiesen lagern und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Immer gleich sofort, das Zeugnis von Bettina, nee, nicht immer gleich sofort, aber verlässlich. Verstehe ich immer, warum jetzt gerade nicht? Nein, also ich zumindest nicht. Du auch nicht. Ich glaube, wir alle nicht. Aber gestützt auf diese Zusagen. Und letzte Verse aus Psalm 16, und damit schließe ich, ihr dürft ganz schön nach vorn kommen. David betet in Psalm 16, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das sagt ein Mensch, der weiß, dass Gott selber als Person alle seine Bedürfnisse erfüllt. Und deswegen kann er sagen, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt, also der mir zuteilt, was ich brauche. Ich wünsche, dass wir diese Verse über Tage und Wochen tief in uns aufnehmen. Herr, du teilst mir zu, was ich brauche. Ich krieg von dir, wonach ich mich sehne. Immer genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich denke, jetzt wäre es gut. Nee, aber verlässlich. Immer genau das, wovon ich denke, das brauche ich. Nein, aber das, was gut für mich ist. Und David kann sagen, die Messschnüre, das sind also die, mit denen man das Land ausmisst, die sind mir gefallen auf fruchtbares Land. Mein Erbteil gefällt mir. Das ist das Zeugnis von älteren Geschwistern unter euch. Da würde ich auch die Jungen ermutigen, auf die Alten zuzugehen. Die alten Geschwister, die treu geblieben sind, die können das wie David hier von Herzen sagen. Mein Leben zeugt davon, dass Gott mir immer gegeben hat, was ich brauchte und dass das viel besser war als das, was ich mir ausgesucht hätte. Ich bete noch. Wir danken dir, Herr, dass du ein verlässlich und kompetent liebender Vater bist, der weiß, was wir brauchen und alles für uns sein und uns alles geben will. Lehr uns, uns von dir zu ernähren, dich in uns aufzunehmen, auch dann jetzt gleich, wenn wir Abendmahl feiern und uns daran erinnern, wenn du deinen Sohn nicht verschont hast, Vater, wie wirst du uns mit ihm nicht alles schenken? Amen.